Ich grüße euch sehr herzlich zu diesem Ostergottesdienst, den wir feiern dürfen, und lade euch ein, dass wir ein wenig Stille haben, uns etwas besinnen auf diesen Festgottesdienst, und wir hören dazu auf das Vorspiel, das uns in diese Ruhe und Gelassenheit vor unserem Herrn hineinführt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Liebe Gemeinde, dieses Fest feiern wir heute zu diesem Ostern, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus von den Toten. Und mit seiner Auferstehung verheißt er uns ewiges Leben. Das ist unsere Hoffnung, auf die sich unser Leben gründet, und eine Hoffnung, die unser Leben reich macht. Wir wollen Gott dafür danken, und ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, dich beten wir an, weil du der Auferstandene bist, der durch den Tod hindurchgegangen ist zum Leben. Wir danken dir, dass du dich zur Rechten des Vaters gesetzt hast, dass du dort deinen Platz hast. Wir danken dir, Herr, dass du uns das Leben schenkst und eine Hoffnung, die niemals endet. Wir danken dir, dass du auferstanden bist von den Toten und dass du das allen verheißt, die sich im Vertrauen an dich wenden. Danke, Herr Jesus, dass unser Leben in die Ewigkeit reicht, eine Ewigkeit, die wir nicht zu ermessen vermögen, eine Ewigkeit, die uns aber viel Trost gibt in aller Angst, die uns hier umfängt. Und so beten wir ganz besonders für unsere lieben Geschwister Jogi Petrat und Andreas Wülfrath und befehlen dir diese beiden jungen Männer an und ihre Familien. Wir danken dir, Herr, dass du der Gott bist, der Gott der Hoffnung, der Gott der Auferstehung, der Herr, der heilt und ewiges Leben verheißt. Dank sei dir dafür. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und hören auf die Informationen für die Gemeinde, die ihr auf den ausliegenden Blättern vorfindet. Und wenn ihr euch das anschaut, so muss ich euch leider mitteilen, dass das Café 7 heute nicht geöffnet hat. Aber es gibt nach dem Gottesdienst Kaffee. Und an dieser Stelle allen, die das immer vorbereiten, einen ganz herzlichen Dank auch dem Café 7. Heute fällt es aus, aber vielen Dank, dass ihr das sonst immer für uns bereithaltet. Meinem Kollegen und eurem Pastor Rolf Zürus gönnen wir den Urlaub vom 22. bis 28. April. Erst im Urlaub, wer dringende Anliegen hat, kann sich damit dann in dieser Zeit auch an mich wenden. Wir freuen uns auf den Schulkindergottesdienst und zwar auf die Freizeit auf dem Wartenberg. Das ist immer ein Highlight, findet statt vom 16. bis 18. Mai. Der Anmeldeschluss ist der 28. April, also ihr merkt, das rückt jetzt näher. Wer da also noch mit dabei sein will, der wende sich bitte an die Leiterin dieser Arbeit, Claudia Rohlfink. Am 18. Mai, das ist noch etwas hin, feiert die Auslandsmission ihr Jubiläum. 125 Jahre Auslandsmission. Der Bund Freie Evangelischer Gemeinden hat nicht nur die Gemeinden in Deutschland, die ihr unterstützt, sondern der Bund Freie Evangelischer Gemeinden unterhält auch eine große Auslandsarbeit, die sogenannte Auslandsmission. Auf vielen Kontinenten und vielen Ländern dieser Erde haben wir Missionare ausgesandt, die den Dienst des Evangeliums in diesen Ländern ausrichten. Und wir freuen uns, dass wir das in der Bundesgemeinschaft am 18. Mai in der Rital Arena feiern können. Draußen habt ihr die Einladung dazu vielleicht schon wahrgenommen. Es ist auch für dich, für euch dort Platz. 3000 Leute, Personen fasst diese Rital Arena. Es gibt jede Menge Parkplätze. Und ihr seid da also bestens versorgt und habt keinen Stress, denn auch alle, die Kinder mitbringen, brauchen sich darum keine Sorgen machen. Es gibt ein gutes, vorbereitetes Kinderprogramm, an dem 400 Kinder teilnehmen können. Und ich glaube, so viele bringt kein Einzelner auf jeden Fall mit. Ja, 18. Mai, also ganz herzliche Einladung dazu. Bevor wir gleich noch eine Ansage hören werden, eine weitere Information zum Brunch unserer Gemeinde und dann auch noch ein Hinweis zu dem nächsten Lied, das wir singen werden, halten wir jetzt aber unsere Sammlung. Und während sich das Ganze schon in Bewegung setzt, weise ich mal auf diesen schönen Schmuck hin. Vielleicht fragt ihr euch ja, wofür sammeln wir hier überhaupt? Unter anderem für solch wunderbaren Schmuck, unter anderem aber auch für all die anderen Dinge, die hier im Gemeindehaus getan werden und die natürlich auch alle finanziert werden wollen. Ich möchte euch einfach mal Danke sagen, weil jeder Beitrag, auch der einer solchen Kollekte, für uns als Gemeinde wichtig ist. Ebenso herzlichen Dank all denen, die beständig durch Dauerauftrag spenden. Aber auch diese Sonntagskollekte ist für uns wirklich bedeutend und deswegen Dank für euer Engagement.
Ja, also wir möchten gern den nächsten Brunch anmelden. Der ist am 3. Mai von 11 bis 13 Uhr. Und wir stehen hier mit unserem Team, das nicht ganz komplett ist. Es gehören noch ein paar andere dazu.
Ja, wir als Team laden Sie ganz herzlich ein, am Samstag, am 3. Mai mit uns zu brunchen. Und ich muss sagen, es macht immer wieder Freude. Ich glaube, ich bin die Älteste hier im Team, dass wir zusammenarbeiten.
Ja, und wenn du schon länger in die Gemeinde kommst und gern wissen würdest, was wir glauben, was wir anbieten, wer wir sind, wenn du ein Gesicht einfach mit diesem Gebäude hier verbinden möchtest, dann bist du herzlich eingeladen am 3. Mai, genau um 10 Uhr. 11 Uhr. 11 Uhr. Genau.
Ihr könnt gerne kommen, ob alt, ob jung. Und auch, ich sollte noch mal darauf hinweisen, auch wenn ich so nicht der Sprachfähige bin, vielleicht noch Berlinerisch, Sächsisch oder sowas. Aber wir haben auch Leute, die können Deutsch, Französisch, Bulgarisch. Kommt, egal welche Sprache ihr sprecht, es wäre schön, euch kennenzulernen.
Und Anmeldeschluss ist der Donnerstag davor. Das ist in diesem Fall der 1. Mai, das ist ein Feiertag. Aber es gibt eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse auf dem Flyer hier hinten drauf. Oder im Gemeindebüro. Also bis spätestens 2 Tage davor bitte anmelden wegen des Einkaufs. Ja. Also ich möchte das nächste Lied ansagen. Das ist Lobe den Herrn, meine Seele. Und ich habe mir das gewünscht. Ich habe Arne angemailt und gesagt, können wir das nicht singen? Mir war das irgendwie wichtig geworden. Und dann hat er gesagt, okay, dann erzähl doch vielleicht auch, warum. Und ich möchte euch das gern erzählen. Also, ich habe das aufgeschrieben, weil ich immer vorne ziemlich nervös bin und das nicht so sagen kann. Mich hat in der letzten Zeit das Thema Anbetung und Lobpreis nicht besonders beschäftigt, dass ich dauernd drüber nachgedacht habe, aber es kam immer irgendwie an mich ran durch verschiedene Leute. Und dann gab mir am Montag eine Freundin ein Heft über Lobpreis. Lobpreis ist ein Lebensstil, war der Untertitel, und das Heft hieß, wenn wir Lobpreisen oder anbeten, dann antwortet Gott. So, und dann habe ich das auch gelesen. Und da und schon seit einiger Zeit kommt mir immer wieder der Vers, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das steht im Psalm 22, Vers 4. So, und bisher war in meinem persönlichen Gebetsleben Dank, ja, etwas, was dazugehörte. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer nur Gott gebeten habe. Ich habe ihm auch gedankt und das war mir schon bewusst. Aber Lobpreis? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und ich will auch, dass Gott in mir wohnt. Und außerdem, unser Jahresmotto ist, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich mich Gott nahe fühle, empfinde ich wirklich, dass ich das volle Leben habe, so wie er das gesagt hat. Und dass es auch das einzig Richtige ist, bei ihm zu sein und ihm nahe zu sein. Ich fühle mich dann einfach angekommen und alles ist gut. So, was ist jetzt eigentlich Lobpreis und Anbetung? Dass ich mir bewusst vor Augen halte, wer Gott ist, wie seine göttlichen Eigenschaften sind, was seine großen, herrlichen Taten sind, die er begangen hat. Also zum Beispiel, Gott ist der Schöpfer des Universums, des riesigen Universums mit seinem unfassbaren und unglaublichen Zusammenspiel. Und im Kleinen ist er auch der Schöpfer, zum Beispiel unseres Auges, das so kompliziert ist, eine so große Funktionalität besitzt. Gott ist nicht nur der Schöpfer, er ist zum Beispiel auch die Liebe selber. Gott hat uns mit und durch seine Liebe erschaffen, und zwar in eine Beziehung zu ihm. Und selbst, als wir es besser wussten und ihm unseren Rücken kehrten, sogar noch im gleichen Augenblick, begann er, uns zurückzulieben mit seinen göttlichen Eigenschaften und hatte einen Plan, wie er uns zurückholt in diese Beziehung mit ihm. Mit seiner großen Gnade und Barmherzigkeit und mit seiner Güte und Geduld hilft er uns und begegnet er uns, indem er mit seiner unfassbaren göttlichen Liebe alle unsere Sünden bedeckt und als Höhepunkt sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus uns zeigte. Er offenbarte sich erneut als der einzige und der wahre Gott und machte zunichte alle unsere Sünde selbst durch seinen Sohn Jesus am Kreuz, den er dann durch seine Auferstehungskraft wieder lebendig machte. Und warum machte er das? Damit alle, die das im Glauben annehmen, nicht verloren gehen und in Gott ferne leben müssen, sondern schon heute und in alle Ewigkeit mit ihm, Gott, unserem Vater, in Herrlichkeit und Erlösung und totaler Befreiung leben können. Diesen Gott und Vater nicht gebührend zu loben, das schien mir plötzlich ganz unnatürlich. In dem Lied »Lobe den Herrn, meine Seele«, das mir dann kam, weil ich nämlich Psalm 103 gelesen habe, und um den Psalm 100 und 103 gibt es einige Lobpreispsalmen, die könnt ihr euch mal angucken. Also in diesem Lied haben wir die Gelegenheit, Gott für diese seine göttlichen und unfassbar großmütigen Eigenschaften und Taten zu loben. Singt es gleich mal ganz bewusst. Öffnet Gott jetzt ganz vorbehaltlos euer Herz, wenn ihr das singt, und erlaubt ihm, euch durch seine große Liebe und sein Vaterherz für euch ganz persönlich zu zeigen, während ihr die Strophen singt. Ihr werdet merken, wie etwas in euch passiert. Ich nehme ab, wir nehmen ab, und Gott wächst in uns. Das ist, was passiert. Ihr werdet befreit sein von euch selbst. Ihr glaubt nicht, wie schön das ist. Und ihr werdet frei sein für seine Gegenwart in euch. Und das fühlt sich herrlich an und vor allem einfach ganz richtig. Ich selber bin ein Anfänger in diesem persönlichen Lobpreis. Und ich finde das überhaupt nicht leicht, sich die Zeit dafür zu nehmen. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr diesen Gedanken mitnehmt, Gott von Herzen zu lobpreisen und ihm ganz bewusst die Ehre zu geben, ihn mit in euer persönliches Gebetsleben zu nehmen, diesen Lobpreis in eure Hauskreise und den Lobpreis hier als Gemeinde so mit ganz neu geöffnetem Herzen zu singen. Und ihr werdet ihn erfahren, denn es ist sein Versprechen. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes.
Thank you.
Ja, bei so viel Lob will man immer weitermachen, Gregor, das verstehen wir schon gut. Wir hören auf das Evangelium des heutigen Sonntags aus Markus 16, 1 bis 16. Ihr findet den Text auf den ausliegenden Zetteln. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Denn der Stein war sehr groß. Als sie aber hinsahen, bemerkten sie, dass er schon weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Lass uns noch einmal singen: Gelobt sei Gott im höchsten Thron, gelobt, weil er seinen Sohn hat auferweckt. Nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt 2 von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten ihnen auch nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, dem wird Gott verurteilen. Ostern beginnt für den auferstandenen Christus mit einer großen Ernüchterung. Seine Jünger glauben nicht. Ich möchte mit euch in der Predigt dem nachgehen, was wir glauben und weshalb es Grund gibt, Ostern zu feiern. Was glauben wir? Wir können beim Osterfest die historische Nacherzählung glauben. So war das. So wie es uns die Evangelien überliefert haben, die historische Nacherzählung, ja, das glaube ich. Aber wenn wir die historische Nacherzählung der Evangelien lesen, dann geschieht es, dass dieser Bericht nicht unbedingt den Weg ins Heute findet. Im Predigttext: Sie erkannten ihn nicht. Was glauben wir? Vielleicht die dogmatischen Lehrsätze? Wir werden nachher in der Predigt solche dogmatischen Lehrsätze zusammen bekennen, das Glaubensbekenntnis sprechen. Das sind kristallisierte Glaubenserfahrungen, die uns dort begegnen. Und vielleicht sagst du, das glaube ich. Diese dogmatischen Lehrsätze, dieses Bekenntnis ist für mich wahr. Und doch kann es geschehen, dass seine Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Auferstandenen, außen vor bleibt. Im Predigttext: Sie waren voller Angst. Was glauben wir? Man kann sich der Auferstehungsbotschaft und dem Osterfest nähern durch psychologische Ausdeutung. Aber wenn wir diese Texte, wozu die sich durchaus anbieten, psychologisch deuten oder nur psychologisch deuten, als eine starke Regung von Gefühlen und Ereignissen, dann vergessen wir die theologischen Bezüge. Sie glaubten nicht, heißt es in unserem Text. Der Appell der Liebe steckt auch in der Botschaft des Osterfestes. Vielleicht ist das zu glauben. Eine Liebe, die sogar den Tod überwindet. Aber wenn wir bei dieser Botschaft bleiben und dies allein glauben, dann vergisst das unsere Erlösung. Dass wir einander lieben, schafft noch keine Erlösung. Sondern das schafft, dass wir Erlösung vergessen zugunsten des eigenen Schaffens und Bemühens. Damit ist der Appell der Liebe nicht falsch, aber er trägt doch nicht die Osterhoffnung. Sie hatten sich eingeschlossen, heißt es im Predigttext. Für den einen und anderen wird an einem Ostersonntag es auch so sein wie zum Weihnachtsfest. Das ist ein Stück unserer abendländischen Kultur. Und dieses Osterfest, es ist schön, dass diese Feiertage in unserem Kulturkalender noch enthalten sind. Aber nur Kulturgut zu erinnern, weckt noch keine Freude. Was glauben wir? Wie die Jünger zunächst nur das, was wir sehen, was wir verstehen, was sich uns irgendwie gedanklich erschließt. Was wir glauben, ist zunächst das uns Nächstliegende. Den Bericht der Frauen halten die Männer für unglaubwürdig, weil nicht naheliegend. Die Trauer und die Tränen, so meinten sie vielleicht, überwältigt diese Frauen so sehr, dass sie fantasieren. Unglaube, liebe Gemeinde, glaubt immer nur das Erwartete. Unglaube glaubt auch, aber eben nur das Erwartete. Auch den beiden ungenannten Jüngern, denen Jesus auf dem Weg nach Emmaus begegnete, glaubten sie nicht. Da wir die Namen dieser beiden nicht kennen, dürfen wir vermuten, dass sie unter den Jüngern nicht zur ersten Garde zählten. Da mochten die 11 Jünger lieber annehmen, dass sie sich ein wenig wichtig machen wollten. Und so verweigerten sie ihnen ebenfalls das Vertrauen. Erst als Christus in ihre Gemeinschaft tritt, vertrauen sie ihren Augen. Unglaublich, da steht er vor ihnen. Und er macht ihnen Vorwürfe, weil sie nur ihren Augen glauben. Aber bald sollten sie bei anderen Menschen Glauben wecken. Sie sollten auch von ihren Hörern erwarten, was sie selbst einzubringen nicht bereit waren, nämlich der Botschaft zu folgen. Glaube, der nichts sieht, sondern sich die gute Nachricht zu Herzen gehen lässt, der sich die gute Nachricht gesagt sein lässt, der diese gute Nachricht der Auferstehung Jesu sucht, indem er Christus bittet, sich ihm zu zeigen. Alle Auferstehungstexte der Bibel sind davon geprägt, dass Jesus Christus sich selber zeigt und offenbart. Und auch darauf sind wir angewiesen, wenn wir fragen, was wir denn glauben. Die historische Nacherzählung, die dogmatischen Lehrsätze, die psychologische Ausdeutung, der ethische Appell der Liebe, das Kulturgut, all das mag sich uns erschließen, aber all das weckt noch keinen Glauben. Sondern Glaube weckt der Auferstandene, indem er in deinem Leben sich zeigt. Und darum, ihn zu bitten, das ist Aufforderung der Osterbotschaft. Und wenn du das glauben kannst und dem Christus begegnet bist, dann ist es genau das, was Karin uns eben vermittelt hat. Das ist Grund zum Lobpreis. Das ist etwas, was unser Herz bewegt, dankbar und froh macht. Jesu Auferstehung von den Toten wird sich unter den Jüngern schnell herumgesprochen haben. Wie ein Lauffeuer breitete sich die gute Nachricht aus, auch bald in der ganz damals bekannten Welt. Einer sagte es dem anderen, und auch die, die ihn nicht mit eigenen Augen gesehen hatten, fanden so zum Glauben, genauso wie du und ich zum Glauben gefunden haben, ohne dass wir Jesus Christus je gesehen hätten. Es ist uns verkündet worden und Christus hat sich uns gezeigt, hat in uns diesen Funken des Glaubens, der Hoffnung entzündet. Und das geschah, weil wir ihn darum gebeten haben, weil wir uns auf den Weg machten. Das geschah nicht, weil wir nur irgendwie hineingewachsen sind, sondern am Beginn unseres Glaubenslebens steht irgendwann einmal dieser Entschluss in deinem Herzen: Das will ich glauben, diesem Christus will ich mich anvertrauen. Und dann beginnst du zu beten, mit Gott zu sprechen, mit Jesus Christus zu reden, ihn anzurufen. Einer sagt es dem anderen, Und auch die, die es nicht mit eigenen Augen gesehen hatten, fanden zum Glauben. Sie erkennen, verlieren die Angst und bekennen Christus. So ist es bis heute. In diesem Gottesdienst können wir das ein wenig nachempfinden, indem auch wir uns das Bekenntnis unseres Glaubens einander einmal zusagen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der, an den wir glauben, ist mitten unter uns. Er lebt und wir sollen auch leben. Und darum bekennen wir unseren Glauben. Christus ist auferstanden, er lebt. Deshalb kommen wir hier zusammen. Und dieses Bekenntnis am Osterfest auszusprechen, ermöglichen uns eben die alten Glaubenszeugnisse. Und ich möchte euch einladen, dass wir das jetzt einander bekennen, indem wir das hier jetzt angezeigte Glaubensbekenntnis, das Apostolikum, gemeinsam beten. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Am Karfreitag haben wir das Bekenntnis dieses hinabgestiegen Jesu in das Reich des Todes bedacht und gefeiert. Am heutigen Ostersonntag bekennen wir seine Auferweckung von den Toten. Das deutet an, woran zu glauben es eigentlich geht. Geht in die ganze Welt, beauftragt Jesus die glaubende Gemeinde und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Zuerst erscheint Jesus Maria aus Magdala, von der er 7 bösen Geister befreit hatte. Das wird, so glaube ich, nicht zufällig geschehen sein. Vielleicht kam Christus gerade zu Maria, weil sie Ostern in seiner Bedeutung am ehesten erfassen konnte. Über Ostern kann man sich nur freuen, wenn man auch die Macht der Sünde und des Bösen im eigenen Leben anerkennt. Und vielleicht verschließt dir das die Freude über das Osterfest, weil du den Schatten deines Lebens in seiner Tragik und Tiefe noch nicht wirklich begriffen und erfasst hast. Ich denke, die Freude über die Auferstehung Jesu von den Toten, die umfängt und begegnet uns da ganz besonders, wo wir selber eine Ahnung zumindest davon haben, dass unser irdisches Leben ohne Christus wirklich kein wahres Leben wäre. Es wäre ein Geworfensein in den Zufall dieser Welt. Es wäre eine Abfolge biologischer Prozesse, die am Ende mit dem Zellverfall endet und dann liegst du da irgendwo, so wird es sein, irgendwo in der Erde, vielleicht bist du auch verbrannt. Und es ist kein Gedächtnis mehr an dich. Du bist einfach nicht mehr. Und die Menschen, die sich an deines Leben noch erinnern, die werden auch sterben. Und danach die Generation kennt deinen Namen schon nicht mehr. Wenn das, ihr Lieben, unser ganzes Leben ist, wenn das die Perspektive des Menschseins ist, dann ist es nicht mehr als die Perspektive eines Baums, der da draußen steht. dann ist es nicht mehr als die Perspektive einer jeden Mücke, die ihr zahlreich in diesem Sommer an der Wand zerquetschen werdet. Dann ist es nicht mehr als die Perspektive eines jeden Tieres. Dann sind wir eben nur irgend so eine Kohlenstoffeinheit. Die vergeht. Die Freude über das Osterfest entsteht da, wo wir begreifen, dies ist die Zukunft des menschlichen Lebens ohne Glaube. Das ist die Folge unseres Verfallenseins, das die Bibel mit dem Begriff der Sünde umschreibt und der Macht des Bösen, die nach allem gegriffen hat und über alles seine Vergänglichkeit legt, damit aber auch über alles seine Trivialität. Jesu Auferstehung lässt darum viele Menschen kalt, weil sie tatsächlich denken, ich komme, ich gehe. Wer das glauben, wer darauf vertrauen will, mag das ja tun. Mir selbst ist das bedeutend zu wenig. Jesu Auferstehung lässt mich nicht kalt. Und zwar deswegen, weil ich mich daran freue, dass ich leben darf über den Tod hinaus. Und weil ich mich darüber freue, dass jeder von euch, der diesen Glauben an Jesus Christus hat, leben wird über den Tod hinaus. Und dass die Freude, die wir jetzt in der Begegnung mit Jesus haben, längst noch nicht das ist, was wir einmal erleben werden. Das ist großartig. Darauf sprechen wir unser Halleluja. Das ist unser Lobpreis unseres Gottes. Ostern macht Sinn und macht nur Sinn, wenn wir voraussetzen, dass wir eigentlich dem ewigen Tod statt ewiges Leben verdient hätten. Wenn du dies begreifst, dass eigentlich Endstation deines Lebens diese Kiste ist und die ewige Dunkelheit, die danach rührt, die wir nicht verstehen können, aber die keine leuchtende Perspektive ist. Wenn du dies glaubst, dann wird dir das Osterfest Freude bereiten. Ostern ist noch keine gute Nachricht, wenn es dabei nicht auch um deine, meine, unsere persönliche Auferweckung vom Tod geht. Das ist die gute Nachricht. Das ist die Freude am heutigen Fest. Die gute Nachricht ist deswegen das Wort vom Kreuz, aber eben nicht nur das Wort vom Kreuz. Dieses Wort vom Kreuz, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz starb, dass er uns also mit seinem Tod verdeutlicht hat, wie stark die Macht der Sünde und des Bösen über unserem Leben ist. Wenn es selbst Gott umbringt, wie viel mehr dich? Das ist die Botschaft von Karfreitag. Jesus starb, um uns daraus zu befreien. Und das ist die Botschaft der Auferstehung. Dogmatische Lehrsätze bedeuten uns nichts, wenn wir Christus erlösendes Handeln an uns nie erfahren haben. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Freude, diese Kraft des Evangeliums in dir spürst, dieses Schlagen, dieses besondere Pochen, diesen Pulsschlag des Heiligen Geistes, der sagt, Gott spricht zu dir, du sollst leben, denn ich lebe auch. Aber darum kommen wir eben nicht darum herum, in unserem Leben zunächst auf das Trennende zu schauen, was uns von Gott abhält. Aber lasst uns dabei nicht stehen bleiben. Lasst uns darüber uns nicht vergrämen, auch nicht zu sehr grämen über all unsere Begrenzungen und all das, was misslingt. Wir haben eine Hoffnung, die größer ist als alles, was wir uns auszudenken vermögen. Immer wieder begegnen mir Menschen und ich selber kenne mich in dieser Gefühlslage auch, in dieser Gefühlslage tiefer Angst. In der Angst davor, zurückgewiesen zu werden, nicht zu genügen, verstoßen zu sein, verstoßen zu bleiben, unbeachtet irgendwie in dieser Welt. Gott steht im Widerspruch zu unserem Tun, aber er ist ungeteilt für dich. Gott mag im Widerspruch stehen und steht mit Sicherheit im Widerspruch zu manchem, was du tust, genauso wie er im Widerspruch steht zu manchem, was ich tue, weil es seinem Willen nicht entspricht. Aber er steht immer ungeteilt zu dir. Auch dafür steht das Osterfest. Er ist auferstanden und hat damit uns den Weg eröffnet. Er hat uns damit sein Ja zugesprochen. Ich denke, wir leugnen häufig unsere Schuld, weil wir die Vergebung und weil wir die Versöhnung nicht glauben, weil da diese Angst ist, vor Ablehnung zurückgewiesen zu werden und verstoßen zu sein. Und wer dies glaubt, dass Gott ihn verstößt, den kann ich gut verstehen, dass er dann lieber an gar keinen Gott glaubt. Denn das wäre ja unausdenkbar schrecklich, dem lebendigen Gott, dem Allmächtigen zu begegnen und Zeit seines Lebens nie nach ihm gefragt zu haben. Und wenn man so denkt, dann ist es auch naheliegend, diesen Gott total zu leugnen. Dann erweckt der Glaube sich nicht in uns. Dann haben wir ihn quasi schon vorab abgetötet durch Bestreitung der Gottheit. Und gibt es Gott nicht, dann gibt es auch Christus nicht. Und gibt es Christus nicht, gibt es keine Vergebung der Sünden. Und gibt es keine Vergebung der Sünden, gibt es kein ewiges Leben. Gute Nachricht ist, hinzusehen auf das, was wirklich ist. Wir können aber nur hinsehen, wenn wir zugleich die Versöhnung durch Gott zugesprochen bekommen. Diese Versöhnung, die wir verkünden, ist immer beides. Wir dürfen hier nichts in der Schwebe halten. Wie einen schmorenden Braten auf dem Grill nach dem Motto, quäl dich erst einmal ein wenig und dann nehmen wir dich, Sünder, runter vom Feuer und sagen dir am Ende die gute Nachricht. Der Engel Gottes fasst die Verkündigung der guten Nachricht zusammen. Der Engel fasst die Verkündigung der Osterbotschaft zusammen. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den ihr ans Kreuz genagelt habt. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Den Mördern Jesu wird nicht Gottes Rache oder Zorn angesagt, sondern seine Vergebung und die Vergebung ihrer Schuld verkündet. Und diese Verkündigung gilt auch dir heute Morgen. Ich weiß nicht, was dich trennen mag von Jesus Christus, was dich trennen mag vom Glauben an Ostern, aber das kann ich dir verkünden heute Morgen und ganz gewiss sagen. Jesus ist dir nicht bös. Er hat keinen Gedanken der Rache und des Zorns, sondern er hat ein wartendes Herz auf dich. Er wartet auf dich, dass er mit dir feiern kann, wie es uns verheißt in dem Abendmahl, damit ich es neu feiern werde, dieses Mal mit dir in meiner Herrlichkeit. Das ist die Verheißung, die er jedem von uns hier gibt. Und es bedarf nicht viel, dem zu glauben. Es bedarf nur dieses einfachen Satzes. Jesus, dir befehle ich mich an. So wie Jesus es gesprochen hat, als er am Kreuz hängt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und der Vater ihn erhört hat und auferweckt hat zum ewigen Leben. So ist es unsere Bitte an Jesus Christus. Jesus Christus, in deine Hände, in deine Kreuzes- und Fußesmale leg ich mein Leben. Dir befehle ich meinen Geist, meinen Sinn, meinen Tod. Und Jesus Christus spricht dir zu. Du wirst ewig leben. Ich werde dich auferwecken, wie mein Vater mich auferweckt hat, zum ewigen Leben. Und damit sind wir bei dem, was Ostern bedeutet. Nach der Kreuzigung Jesu geht kein Mensch mehr durch seine Sünde verloren. Nach der Kreuzigung Jesu, ihr Lieben, geht kein Mensch mehr über diese Welt, der durch seine Sünde verloren geht, sondern es gehen viele Menschen über diese Welt und diesen Globus und sie tötet ihr Unglaube. Nach der Kreuzigung Jesu geht kein Mensch mehr durch seine Sünde verloren, sondern durch seinen Unglauben. Deine Sünde trennt dich vom Gott nicht. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und hat alles getan. Aber was dich von Christus und dem Leben mit ihm trennen kann, ist dein Unglaube. Wir starren so häufig auf unsere Fehler und dann sind wir furchtbar bemüht, irgendwie alles doch wieder gut zu machen, um zu genügen, uns nicht mehr fürchten zu müssen und zu sagen, jo, alles in Ordnung. Aber das ist das Evangelium nicht, dass wir uns selbst vervollkommnen, dass wir am Ende so leuchtende Personen sind, dass Jesus sagt, boah, so etwas habe ich ja noch nie gesehen. Sondern dass wir uns darin erkennen, dass wir Menschen sind, die völlig und ganz und total auf diesen Zuspruch, auf diesen Gnadenzuspruch des Christus angewiesen sind. Du gehst nicht durch deine Sünde verloren, sondern du gehst verloren, bist von Gott getrennt auf alle Zeit, wenn du im Unglauben verharrst und wenn du sagst, das ist alles kalter Kaffee, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Statt dich hinzusetzen und Christus zu bitten, wecke in mir Glauben, begegne du mir, du Auferstandener, der du mich geheilt hast, vielleicht nicht ausgetrieben wie die Maria Magdala von 7 Dämonen, aber mich doch befreit hast und befreien willst von all dem, was mir anhaftet an Bösem, das mir andere angetan haben, das ich anderen angetan habe und das mich von dir trennt. Der du mich befreist von meiner Hoffnungslosigkeit, von diesem wahnsinnigen Kampf um mich selbst, diesen aussichtslosen Kampf und unnötigen Kampf, weil Christus für dich ist. Das ist bezeugt durch die Auferweckung Jesu von den Toten. Die Nichtannahme des Friedensangebot Gottes bringt dich um die Auferstehung von den Toten. Die Nichtannahme des Friedensangebot Gottes bringt dich ums ewige Leben. Nicht deine Schuld. Denn sie wegzunehmen von dir und an das Kreuz zu tragen, das hat Christus getan. Das haben wir am Karfreitag bedacht. Und dieser Christus vom Tod auferweckt, weil er uns vergeben hat. Er hatte wirklich die Macht, uns Schuld zu vergeben, wie es Jesus verkündete. Nicht, weil das ein super Spruch war und die Leute sagten, oh, das tut aber gut und ist sehr erleichternd. Sondern, weil er den Tod überwunden hat und von den Toten auferstanden. Darum ist die Botschaft der Vergebung wahr. Ostern ist das Fest der Freude, weil wir durch den Glauben ewiges Leben haben. Und Ostern ist das Fest der Freude, weil der Himmel voll werden soll. Dazu sendet uns Christus mit der Osterbotschaft aus. Dich und mich, uns als Gemeinde, sendet er aus. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist das, was wir zu sagen haben. Diese Hoffnung, die in uns lebt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Halleluja. Amen.
Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern es kommt aus großer Überraschung Psalm, und zwar dem Psalm 69, Vers 31. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir wollen jetzt unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus loben und preisen, mit allem, was wir haben und was wir sind. Und ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen, soweit es geht.
die Ehre und Anbetung. Wir heben unsere Hände, wir heben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir heben unsere Hände, wir heben deinen Namen.
Du lebst und strahlst, hast für wir wollen noch eine Zeit haben, wo wir zusammen beten, und haut einfach raus, was euch auf dem Herzen liegt. Ihr müsst gar nicht abwarten, ob jemand anders gebetet hat. Betet einfach laut, betet leise. Es gibt hier keine Rangordnung. Wir wollen Gott einfach die Ehre geben, ja, und aussprechen, was uns auf dem Herzen liegt. Jesus, du übersteigst meinen Verstand. Du übersteigst alles, was wir als Menschen glauben zu wissen, was wir glauben zu greifen, das übersteigst du, Herr. Und ich finde, das schnürt so oft ein, es beängstigt trotzdem, auch wenn wir Christen sind, auch wenn wir glauben. Und genau dieses Zweifeln, Herr, genau dieses zwischendurch mal Nachfragen macht es irgendwie so lebendig. Und dafür danke ich dir auch, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Tod überwunden hast und dass es nicht wirklich in der Kiste, irgendwo in der Erde, irgendwo verbrannt, dass es so endet. Und dass es da viel mehr gibt. Und ich kann das nicht in Worte fassen, Jesus, aber ja, wir wollen dir Danke sagen. Danke, dass du Fesseln sprengst. Danke, dass du Kranke gesund machst. Danke, dass du Heilung bringst. Und wir wollen dich anbeten und dir die Ehre geben, Herr, weil du wirklich unermesslich groß bist. Und ja, es geht eigentlich nichts anderes, als dich zu lobpreisen, weil du König bist, Herr, weil du Schöpfer bist und weil du es einfach ja, vollkommen gemacht hast. Und das ist wunderschön. Dafür danken wir dir. Amen. Ja, im Klatschen seid ihr ja schon drin. Wach seid ihr auch. Ihr müsst jetzt klatschen und singen. Und das geht so.
Bedeckt meine Schuld, ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Er nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen heilte er mich, ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Lass alle hören, denn Herr besiegte das Grab,
mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt.
Ich weiß, er hat mich befreit, sein Blut bedeckt meine Schuld, ja, ich weiß,
ich weiß,
ja, ich weiß,
ich weiß.
Er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen heilte er mich, ja, ich weiß,
ich weiß,
ja, ich weiß,
ich weiß,
ja, ich weiß.
Ich weiß.
Lasst alle hören, mein Herr besiegte das Grab,
mein Erlöser. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt.
Du nimmst die Last mit, ich stehe auf mit dir, ich laufe dir entgegen, Herr, und sehe dein Reich kommt. Mein Erlöser
mein Erlöser lebt,
mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt,
mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt.
Amen.
Amen.
Unser Erlöser lebt. Und das ist großartig. Und immer wieder sitze ich da und bete für Menschen, die diesen Erlöser nicht kennen. Und ich habe dabei Menschen im Auge, die mir besonders nahestehen und die Christus noch nicht kennengelernt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, vielen von euch geht es genauso. Und ich möchte euch bitten, darin anzuhalten, nicht nachzulassen, für diese Menschen zu beten, dass sie Jesus Christus finden, diese Freude an dem Erlöser in ihrem Leben haben. Aber auch ein solcher Sonntag kann ein solcher Tag sein, so ein Osterauferstehungssonntag, wo du aufstehst, dich aufmachst und sagst, ich will mich diesem Christus anvertrauen. Ich möchte mein Leben ihm überreichen, wie so eine Festgabe zum Osterfest. Kein faules Ei, sondern eins, das erwacht, ausschlüpft zu völlig neuem Leben. Heute Morgen ist dazu die Gelegenheit. Und wenn dich das jetzt bewegt, dann möchte ich jetzt für dich beten und dich danach bitten, einfach nach vorn zu kommen. Wir haben hier Leute zum Gebet da und andere werden sich dem anschließen und für euch da sein, dass ihr euer Leben heute Jesus Christus gebt. Ich bitte euch jetzt aufzustehen. Wir wollen dafür beten. Lieber Herr Jesus Christus, du lebst und das macht uns unglaublich froh. Und wir danken dir aus tiefstem Herzen dafür, dass du dem Tod die Macht genommen hast. Herr, und wir beten aus tiefstem Herzen für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Herr, unser Christenleben ist auch gezeichnet von Schmerz und Verfehlungen und Versäumnissen. Auch wir Christen sind alles andere als perfekt. Aber du lebst. Du bist ungeteilt für uns. Du vergibst uns unsere Schuld und verheißt uns ewiges Leben. Und dazu lädst du heute Morgen alle ein, die hier sind, alle, die das glauben und auch die, die das bisher noch nicht glauben können, aber jetzt glauben wollen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Wirkung, mit deiner Kraft und Menschen erlöst an diesem Morgen. Ich bitte dich, dass du jetzt in Herzen sprichst und Menschen sich auf den Weg machen zu dir, dem Erlöser, der lebt. Alle Preis und Ehre und Ruhm sei dir. Jesus Christus spricht, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das mir gehört. Und ihr sollt verkünden all die Wohltaten, die ich euch getan habe, der ich euch gerufen habe von Finsternis zu wunderbarem Licht. So segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Macht euch auf den Weg, wenn das Herz euch gebietet. Gott befohlen.